Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo zusammen. Erstmal nachträglich frohe Ostern. Ist Ihnen das eigentlich auch aufgefallen? Es werden immer weniger dieser Grüße verschickt. Früher hat man Briefe bekommen zu Weihnachten, zu Ostern. Danach kamen Postkarten zumindest, Grüße. Und das wurde dann so langsam von E-Mails abgelöst. Aber auch das ist drastisch zurückgegangen. Und woran liegt das wohl? Es gibt wahrscheinlich verschiedene Gründe, aber insgesamt ist wohl so eine Übersättigung mit Festen und Ereignissen und irgendwelchen Geschehnissen im Laufe der Zeit eingetreten. Wohl auch durch die Kommunikation, die ja nun viel einfacher und multipler geworden ist, sodass man so viele Ereignisse hat, dass Einzelne, die früher ein Jahr dominiert haben, wie Weihnachten und Ostern, gar nicht mehr so relevant sind. Vielleicht ist es auch ganz anders, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall begrüße ich Sie alle ganz herzlich, die jetzt wieder dabei sind und den Mut haben, zuzuhören. Ich denke, ich werde auch mal auf ein Thema eingehen, was in der letzten zwei Wochen mächtig nachgefragt wurde bei mir, weil die Leute wollen meine Meinung hören und jemandem die Meinung geigen, ist ja nun eine meiner Spezialitäten. Also, fangen wir einfach an. Ich hatte es vorhin eben vergessen, die 613 zu sagen. Gut, hole ich es nach. Also, wer bis hier durchgehalten hat, der erfährt auch, dass das die Folge 613 ist. Kommen wir mal zum ersten Thema. Das heißt Alexa. Das heißt diese Sprachassistenten von Amazon. Da ist wieder eine Sau durch das mediale Dorf getrieben worden, die kaum größer und kaum dümmer sein könnte, obwohl Schweine ja intelligent sind. Aber diejenigen, die sie benutzen, da sind ein paar dabei, da zweifle ich daran, dass sie so schlau sind wie irgendein von diesen Ringelschwanz mitgenossen. Was ist denn passiert? Irgendjemand hat, in den USA natürlich, Bloomberg, veröffentlicht, dass Amazon über diese Sprachbüchsen die Menschen abhört. Tja, das war natürlich Wasser auf die Mühlen derer, die das schon immer kritisiert haben. Egal, ob mit Sinn und Verstand oder einfach nur, weil sie Angst haben, weil sie sich nicht damit beschäftigen wollen oder aus welchen Gründen auch immer. Aber es gibt ja nun eine Reihe von Zeitgenossen, die diese Technologie generell ablehnen. Und wollen wir mal ein bisschen darauf eingehen. Also zum Beispiel die rheinland-pfälzische Verbraucherschutzministerin Anne Spiegel, die fordert von Amazon, die Bürger nicht länger über den Sprachassistenten abzuhören. Das hört sich ja kriminell an, ha? Was diese Frau sich da denkt, was Amazon macht. Abhören, ich meine, ich habe es mehrfach gezeigt in Fernsehsendungen, ich habe es mehrfach auch hier angesprochen und ich habe es mehrfach überprüft und getestet. Diese Büchsen, wenn man sie nicht konkret gezielt anspricht, nahezu gezielt muss ich gleich noch was sagen, naja, dann geben die auch nichts nach außen weiter. Das ist Fakt. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Da lasse ich mir auch von niemand irgendwas einreden, es sei denn, es gibt geheime Möglichkeiten, dass die kommunizieren über mein Netzwerk, ohne dass ich es mitbekommen kann. Und das ist absurd. Also, die hören nicht ab. Aber die müssen ja hören. So, und wenn ich dann irgendetwas sage, was sich eben so ähnlich anhört wie das Kommandowort, dummerweise gibt es ja nur vier davon, dann sperren die natürlich die Ohren auf. Und dann muss das, was nach dem Kommandowort kommt, natürlich auch analysiert werden. Das kommt dann irgendwo in irgendwelche Serverfarmen und so und ist erstmal komplett anonym, denn diese zig Millionen von Kommandos, die da pro Minute gegeben werden, kann kein Mensch in irgendeiner Art aufschreiben, abhören, analysieren oder sonst was. Also, und jetzt sagt diese Maschine, dieses Programmsystem, okay, ich habe verstanden, was er will und löst die entsprechende Aktion aus. Das ist ja gut. Aber ist das denn Abhören, Frau Spiegel? Sie sagt, dann weiter, das Abhören persönlicher Gespräche in der eigenen Wohnung ist ein extremer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Toll, dass ich das auch mal weiß. Ja, aber was ist denn Abhören? Ich meine, Geheimdienste, die hören mich ab. Möglicherweise auch irgendwelche anderen, die hören mich ab. Aber hört mich denn diese Quasselbüchse ab? Nein, sie hört mich nicht ab. Sie hört, wenn ich sie anspreche. Wenn ich irgendwas sage, was so ähnlich klingt wie Echo oder Computer oder Alexa oder sowas, dann hört sie einen Moment. Und wenn sie merkt, nee, das war ja gar nicht für mich, dann wird das wieder abgeschaltet. Jetzt muss man natürlich noch so ein bisschen, sagen. Amazon hat nicht explizit gesagt, dass diese Systeme nicht in kompletter Vollendung auf den Markt gekommen sind und alles können und alles verstehen, sondern die wollen und müssen lernen. Das hat Amazon verheimlicht, dass sie lernen müssen. Das ist natürlich fast bösartig. Und wie kann man denn lernen? Oder wie kann so ein System überhaupt lernen? Das ist ja, eigentlich nur dadurch, dass Menschen eingreifen. Menschen müssen also das, was dieses System nicht versteht, versuchen zu verstehen, um es dann von der Programmierseite her so zu realisieren, dass künftig dieses System das versteht, was es vorher nicht verstanden hat. Also, ich kann einer Maschine, so einer Quasselbüchse, 100.000 Mal Gullemupf sagen und die wird niemals rausbekommen, was ich mit Gullemupf meine. Möglicherweise wird aber aus dem Kontext heraus für einen Menschen, der sich das hinterher anhört, verständlich, was ich mit Gullemupf meine. Wird's nicht, weil das gerade eine Erfindung von mir ist und gar keinen Sinn dahinter steckt. Ich will das nur als Beispiel nehmen. Also, es muss das, was das System nicht versteht, von Menschen, die natürlich immer noch um Größenordnungen besser sind, vom Hören, vom Verstehen, ja, aus dem Kontext herauslesen, von denen muss es beurteilt werden. Und da, von da müssen dann die Inputs an die Programmierer kommen und sagen, hier, hör mal, deine blöde Programmsequenz, die versteht das und das nicht, mach mal das, der hat das gemeint, der spricht das so aus, da haben wir einen Bayer, da haben wir irgendeinen Ostfriese, die reden alle irgendwie ein bisschen anders, als das System sich das vorstellt. Das muss denen beigebracht werden. Gut, wie kann man denn das nun beibringen? Indem man alles das, was das System nicht versteht, wegwirft? Nein, natürlich nicht. Sondern indem man das, was das System nicht versteht, erstmal klassifiziert. Hat nicht verstanden. Es gibt ähnliche, die klingen genauso, auch nicht verstanden. Und das schicke ich jetzt mal irgendeinem Menschen. Da sollen also ein paar, was weiß ich wie viel, 100 Leute, jeden Tag etwa 1000 solcher Problemfälle analysieren, aufschreiben, was sie verstanden haben und das als Meldung weitergeben. Diese ganzen Gerüchte, dass jetzt hier der Vorname von dem Besitzer oder Besitzer und die ID und was weiß ich nicht alles mitgespeichert werden, die sind noch nie und nirgends in irgendeiner Art nachgewiesen worden. Auch wenn ehemalige Mitarbeiter da sind, die haben in der Regel alle gesagt, also das nicht, weil das ist ja vollkommen irrelevant, wenn wir wissen, wer was gesagt hat, was die Büchse nicht verstanden hat. So, und wenn ich dann höre, dass nicht nur die Dame Spiegel so einen Schwachsinn da von sich gibt bezüglich dieser Geschichte, sondern auch eine gleichnamige Online-Zeitschrift, die titeln dann zum Beispiel, dass Amazon auch Babygeschrei notiert und Hintergrundmusik und ob jemand im Hintergrund singt und so weiter und so weiter. Muss man denn wirklich den Menschen, diesen Journalisten, die so einen Stuss schreiben, im Einzelnen erklären, wenn irgendjemand etwas nicht versteht, dass man dann auch sagen muss, in welchem Umfeld, warum, was versteht er denn zum Beispiel nicht? Wenn ich jemanden nicht verstehe, weil die Musik zu laut ist, dann sage ich, mach mal Musik leiser oder rede lauter oder sonst etwas. Das geht ja hier in dem System nicht so einfach. So, also muss man doch versuchen zu erkennen, was war denn da im Hintergrund? Hat wirklich der Nachwuchs geplärrt, dass die Quasselbüchse das nicht verstanden hat? Muss ich da irgendwie versuchen, dieses Plärren zu analysieren und das eventuell rauszurechnen aus dem Schallereignis? So, und all diese Dinge, die geschehen tausendfach pro Tag. Das hat nichts mit Abhören zu tun. Jeder, der das erzählt, hat null Ahnung und sollte am besten Kartoffeln pflanzen gehen. Aber das wird er wahrscheinlich auch noch falsch machen. Aber die andere Seite ist, wenn man ein solches System hat, dann soll es doch besser werden. Und es kann nur lernen. Und das wissen die ganzen Programmierer genau. Wir haben schon vor 30 Jahren gesagt, Software ist wie Bananen, die reifen beim Benutzer. Und hier ist es ganz genauso. Auch die Quasselbüchsen sind solche EDV-Bananen. So. Man muss sich das wirklich mal vor Augen führen. Hier wird etwas aufgebauscht. Hier wird etwas in einer Art und Weise dargestellt, als würde jetzt Amazon irgendetwas abhören, was sie gar nicht machen, sondern man aktiviert das ja selbst. Und wenn es das System nicht versteht, soll das ewig so bleiben? Nein. Also, mal zusammengefasst. Das, was da passiert, ist ganz normal. Und ich kann sagen, da ich diese Büchsen ja nun seit 2 Jahren fast tagtäglich benutze für unterschiedliche Aufgaben, manchmal sind sie wirklich saudoof, aber es ist eben keine Intelligenz dahinter, kann ja auch nicht sein, habe ich aber feststellen können, dass sie im Sprachverständnis extrem gut geworden sind. Am Anfang war es doch manchmal etwas schwierig, aber mittlerweile verstehen sie sehr viel Genuscheltes, Abgesetztes, Abgehacktes mit Hintergrund und so. Nur wenn ich ein Fernsehgerät laut laufen habe und spreche leise mit dieser Büchse, wie soll die Büchse das denn auseinanderhalten? Das fällt dem Menschen ja schon schwer. Mit Richtwirkung, also mit Ohren, die erkennen, aus welcher Richtung das kommt. Ja, eigentlich erkennt das Gehirn, das wird so vorverarbeitet, aber okay. Wie soll denn so ein Teil das können? Und daran zu arbeiten, daran zu entwickeln, das ist mehr als positiv. Wenn sich jemand nicht informiert über die Bedingungen, das steht ja bei Amazon in den Bedingungen mit drin, das kann man ja herauslesen, man kann ja sogar abklicken, ob man dazu beitragen will, das Nutzerverhalten, Nutzererlebnis mit zu unterstützen, dass das weiterentwickelt wird, kann man ja abklicken. Aber wer liest denn so etwas? Und das jetzt Amazon anzulasten, also ich bin bestimmt kein Freund von Amazon, aber das so jemand anzulasten, ist einfach nur Schwachsinn. Muss man ganz klipp und klar sagen. Denn wer liest denn zum Beispiel an einer Ladenkasse die Geschäftsbedingungen, bevor er da irgendetwas unterschreibt oder bezahlt? Wer liest denn auf der Rückseite von einem Kassenzettel die Bedingungen, wenn er mit seiner Kredit- oder Girokarte bezahlt, die dann, was weiß ich, wie lang sind? Kein Mensch macht das. Aber hier wird das als Anlass genommen zu sagen, Amazon, du bist der Böse, weil du das nicht plakativ irgendwo ganz vorn herausgestellt hast. Wird sowieso keiner lesen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wenn ich das abgeklickt habe, dass ich zum Verbessern der Verständigung und was weiß ich, wie Sie das da formuliert haben, mit beitragen will, dann wird es offensichtlich auch nicht gemacht. Wenn ich aber immer noch meine, das, was ich gesagt habe, meine Fragen, die ich gestellt habe, dass ich die nicht gespeichert haben will, dann kann ich ja regelmäßig diese Sachen löschen. Das ist ja ausdrücklich vorgesehen. Das wird ja auch in der Amazon-Hilfe beschrieben, wie man das macht. Ich kann diese Sprachaufzeichnungen löschen. Mache ich auch regelmäßig, selbstverständlich. Warum denn nicht? Wenn die nach einer Woche noch nicht geguckt haben, was ich nicht verstehe. Außerdem, sind wir doch mal ganz ehrlich. Glaubt irgendjemand, dass sie sich Arbeit machen, wo sie nichts dran verdienen? So blöd sind die nicht. Nein, im Gegenteil, die sind ziemlich schlau. Alles das, was diese Büchsen verstehen, muss nicht überprüft werden. Nur wenn etwas nicht verstanden wird, dann muss es überprüft werden. Ich kann sie sogar noch sagen, im Browser oder irgendwo, wenn ich mir diesen Amazon-Krempel da, diese Sprachkram aufrufe, ob die Alexa das gemacht hat, was ich wollte. Und wenn ich anklicke, nee, hat's nicht, dann wird das natürlich überprüft und versucht man daraus zu lernen. Was ist hier negativ? Also, wenn selbst die Anne Spiegel vom Verbraucherschutzministerium in Rheinland-Pfalz so einen Mist erzählt, wenn der Spiegel Ähnliches schreibt, obwohl er dann in seinem Artikel irgendwo sich doch dann umdreht, wenn aber Wissenschaftler, die mit dieser Thematik vertraut sind, sich damit befassen, sagen, es geht ja gar nicht anders. Und wenn der normale Verstand ebenfalls sagt, wie soll man denn lernen, wenn man nicht die Fehler analysiert? Da muss man doch sagen, warum wird eine solche so ein kleines Schweinchen, so ein kleines Marzipanschweinchen von Silvester zu einer Riesensau aufgeblasen und immer wieder drauf rumgehackt. Die hatten nichts anderes zu schreiben. Es gibt aber doch genug. Man kann doch darüber auch sachlich reden. Aber hier muss man vielleicht mit einem groben Keil auf einen groben Klotz hauen. Das ist jetzt so eine Sache hier mit Datenschutz. Also machen wir doch gleich mal weiter mit Datenschutz. Wo sind denn diejenigen, die sich darüber aufregen, dass unsere Polizisten, die eine sogenannte Bodycam haben, wir haben ja keine Körperkameras, sondern Bodycam, dass diese Sachen, diese Aufnahmen, wenn die gestartet werden, nicht in Deutschland gespeichert werden, sondern auf Servern von Amazon. Dass unser Staat Server bei Amazon mietet, irgendwo, ganz weit weg in dem Land, wo jeder Hintertüren für die Geheimdienste aufmachen muss, wenn er sein Unternehmen betreiben will, wo es Geheimgerichte gibt, über die Entscheidungen und Urteile nicht berichtet werden darf bei Strafe. Da werden diese Aufnahmen gespeichert. Ich meine, das ist eine Riesensauerei, was da der Staat macht. Ja? Und eine Bankrotterklärung, dass man sowas nicht in Deutschland speichern kann, dass man das bei Amazon speichern muss. Aber wer regt sich denn darüber auf? Jeder, der einem Polizist begegnet mit einer aktiven Bodycam, vielleicht heißt es auch deswegen so, damit Amazon weiß, was da gespeichert wird, auch wenn es verschlüsselt gespeichert wird, aber die Schlüssel dafür müssen ja hinterlegt sein in den USA, auch dann. Also, diese Aufnahmen im Ausland, welches uns zumindest die Regierung nicht besonders freundlich gesinnt ist, halte ich für mehr als unverantwortlich. Ja, das ist so die eine Geschichte, die man sagen muss. Im Vergleich dann zu diesen Quasselbüchsen, die nur bei Aufruf etwas durchführen, wird hier anlasslos auch jeder, der einfach nur als Beiwerk bei solchen Aufnahmen dabei ist, im Bild und Ton in die USA geschickt und dort gespeichert. Was dann damit passiert, ob wir wirklich die absolute Kontrolle darüber haben oder nicht, das weiß man wahrscheinlich nicht. Lassen wir mal diese Sache so ein bisschen weiterlaufen. Alle die, die sich aufregen über diese Alexa-Geschichte, die möchte ich mal fragen, habt ihr schon mal irgendwo bei einer Firma angerufen? Und da kam dann die Ansage, wenn Sie damit einverstanden sind oder nicht einverstanden sind, dass das Gespräch zur Verbesserung unserer Servicequalität aufgezeichnet wird, dann sagen Sie bitte, was weiß ich was, oder drücken Sie die Taste oder sonst wo. Viele Leute machen das. Also 50% laut Aussagen der Industrie gestatten diese Aufzeichnung. Hat sich schon mal jemand Gedanken darüber gemacht, wo diese Aufzeichnung hingeht und was damit passiert und dass hier eine Verknüpfung mit Telefonnummer und anderen Daten ganz normal ist? Weiß keiner, dass die ins Ausland marschieren, dass viele in den USA gespeichert werden davon? Spricht kein Mensch darüber. Ich glaube, das einzige Unternehmen, von dem ich es sicher weiß, die das in der Ansage drin haben, ist Opel. Wenn man bei Opel anruft, dann bekommt man gesagt, dass sie im Ausland gespeichert werden, wenn man der Sache zustimmt. Warum, bitteschön, muss das im Ausland gespeichert werden? Warum, liebe Frau Anne Spiegel, kümmern Sie sich nicht um so etwas, dass wir hier, wenn wir sagen, okay, ja, Servicequalität, alles gut, ihr darfst du aufzeichnen, dass wir dann das, was wir sagen, ein ganzes komplexes Gespräch mit sehr vielen persönlichen Inhalten, dass die im Ausland gespeichert werden, ohne dass ich darüber informiert werden muss. Wo bleibt denn hier die Verantwortung? Wo bleibt hier der Datenschutz? Das ist doch eine ganz andere Nummer, oder nicht? Also ich persönlich bin dazu übergegangen, wenn ich es wirklich für notwendig halte, dass eine solche Aufzeichnung da ist, weil ich es selbst aufzeichnen will, dass ich dann zustimme und dazu sage, obwohl ich weiß, dass die blöde Maschine das nicht versteht, dass ich im gleichen Zuge das Gespräch auch selbst aufzeichne. Denn über eins müssen wir uns im Klaren sein, und das habe ich mehrfach erlebt. Zu meinem Gunsten wird dieses Aufgezeichnet niemals benutzt, sondern nur, um mir irgendetwas nachweisen zu können, um mir irgendwas ans Bein hängen zu können. Und sie bekommen niemals recht und sagen, hör mal, ihr habt ja da eine Aufzeichnung, hört doch mal da rein. Nein, nein. Also, dann muss man selbst aufzeichnen. Liebe Datenschutzbeauftragte, wer auch immer jetzt da zuhört, bitteschön, wie sieht denn da die Rechtslage aus, wenn ein solches Gespräch mit meinem Einverständnis aufgezeichnet wird, dann muss ich es doch eigentlich auch selbst aufzeichnen können. Da ist aber ein Loch im Recht. Wo ist es denn? Warum steht da nicht ganz klar, wenn du zustimmst, darfst du auch aufzeichnen? Oder hast du das Recht aufzuzeichnen? Nicht darfst, ich will dir keine Erlaubnis, ich will das Recht haben. Aber wer denkt denn auch darüber nach? Wer denkt darüber nach? Ich kenne keinen. Es wird gesagt, ja oder nee oder sonst was. Ob dann dennoch aufgezeichnet wird, bei einigen Unternehmen ist es wohl schon aufgefallen, dass sie auch aufzeichnen oder generell aufzeichnen, auch wenn man widerspricht, aber dann eben später so tun, als hätten sie nicht aufgezeichnet. Ob das irgendwann mal gelöscht wird oder so, spielt überhaupt keine Rolle. Also ich würde immer zustimmen der Aufzeichnung und würde es immer selbst mit aufzeichnen. Das zu speichern ist heutzutage kein Problem mehr. Aber dann habe ich den Beweis, was ich gesagt habe, und bin nicht auf die Gunst von irgendeinem Unternehmen angewiesen, was dann anschließend diese Daten auf unsicheren Servern im Ausland sammelt, die ab und zu geknackt werden, oder vielleicht werden diese Informationen auch verkauft. Die Industrie ist gierig auf Wissen, was sie mir aufs Auge drücken kann. Oder diese Alexa-Hasser. Was ist denn mit Google? Es ist doch wiederholt bewiesen worden, dass Google da den Standort von Mobiltelefonen verfolgt und speichert. Selbst wenn Google ab und zu bei irgendwelchen Applikationen oder sowas um Erlaubnis bittet, den Standort des Nutzers zu verfolgen, und man verneint das, selbst dann wird es gespeichert und aufgezeichnet. Wer regt sich denn darüber auf? Ist das nicht viel schlimmer, als wenn eine Quatschbüchse mich nicht versteht, weil gerade das Telefon geklingelt hat und ich irgendeine Antwort gegeben hat, und dann wird analysiert, ach, deswegen hat er es nicht verstanden, oder der nuschelt, oder der macht was weiß ich was, oder der spricht Banane so merkwürdig aus. Das müssen wir jetzt unserer Software beibringen. Ist das nicht viel schlimmer, dass Google weltweit die Menschen trackt? Google speichert es trotzdem, auf jeden Fall. Interessiert sich ja im Grunde genommen auch keine Sau, ich habe gesagt, immer wieder bei dem Ringelschwanz hier, dafür, dass so etwas passiert. Das hört man, aber das ist ja eben Google, und das ist eben so und fertig. Wenn diese Sachen vollkommen uninteressant sind, was ist denn dann mit Facebook zum Beispiel? Die Daten, die bei Facebook sind, oder nehmen wir doch mal die Verbindung da Facebook-Instagram, die Instagram-Bilder, die da gespeichert sind, die benutzt Facebook, um seine Software zu trainieren. Die haben ja etwa, wie viel waren es, 3,5 Milliarden, glaube ich, Fotos auf Instagram, ohne Erlaubnis, einfach benutzt, um ihre Software zu trainieren, um Menschen erkennen zu können, die irgendwo im Internet auftauchen. Wer interessiert sich dafür? Keiner. Geht dadurch die Summe der gespeicherten Bilder bei Instagram zurück? Wird wahrscheinlich sowieso nicht gehen, denn woher sollte ich auch oder wie sollte ich auch nachweisen können, dass wirklich meine Bilder, wenn ich sie nicht mehr da ablegen will, nicht mehr existieren, dass sie gelöscht werden? Es gibt doch mittlerweile Milliarden von Fotos bei Instagram, und Facebook hat seine Objekterkennungssoftware damit trainiert. Wer regt sich denn darüber auf? Das ist Fakt. Das andere ist eine hochgepushte, bösartige Kampagne. Könnte es sein, dass die von Google kommt, weil die nicht so einen Erfolg haben mit ihren Dingern? Weiß ich natürlich nicht, das ist eine blöde Spinnerei. Also tut mir leid, Google, aber ihr seid ja nun mal das Imbild der Datenkrake, und da müsst ihr auch euch so etwas gefallen lassen. Es gibt genügend Forscher in Deutschland, die sagen, dass diese Entwicklung, dass man Daten, die im Internet gespeichert sind, weitergibt, um eine Weiterentwicklung von KI-Software voranzutreiben, dass sie gang und gäbe ist, dass es hier überhaupt keine Schamgrenzen mehr gibt, dass nichts mehr da ist. Und dazu kommt, dass all diese Sachen, ja, wie jetzt zum Beispiel war wohl vor ein paar Tagen, dieses neue Datenleck bekannt geworden ist bei Facebook, dass sie ihre Passwörter unverschlüsselt speichern, und Datenlecks hatten, dass die abgegriffen werden konnten. Die hatten Mitte März, hatten sie wohl mal so gesagt, ja, ja, okay, wir haben also Passwörter von mehreren 100 Millionen Nutzern in unverschlüsselter Form auf Servern im Internet gespeichert gehabt. Aber es sind noch viel, viel mehr. Aber ja, nur ein paar 100 Millionen Nutzer, deren Daten da unverschlüsselt gespeichert sind. Da regt sich keiner auf. Aber wenn von Amazon jeder Mitarbeiter, der damit befasst ist, und es gibt ja, glaube ich, nur ein paar hundert, pro Tag 1000 dieser unverstandenen Anfragen aufzeigt. Man muss das ins Verhältnis setzen. Ich will nicht sagen, dass das, was Amazon macht, gut ist. Aber man muss es ins Verhältnis setzen. Oder Facebook. Was hat Facebook gemacht? Die haben doch die Passwörter für private E-Mail-Konten verlangt. Ja, und? Was passiert hiermit? Gut, sie haben jetzt gesagt, okay, wollen wir jetzt nicht mehr machen, das stellen wir wieder ein und so. Aber nur um mal darauf hinzuweisen, da regt sich ja auch im Prinzip kein Mensch darüber auf. Also, wir müssen schon in irgendeiner Art und Weise versuchen, das irgendwie, naja, in das richtige Verhältnis zu setzen. Hier bei dieser Alexa-Geschichte geht es darum, dass das, was in den Bestimmungen von Amazon drinsteht, gemacht wird, dass ich es abwählen kann, dass ich gespeicherte Daten löschen kann, in der Hoffnung, dass auch gelöscht wird, aber gehen wir mal davon aus, und dass nichts Böses gemacht worden ist, sondern dass es ganz normal ist, um das System weiterzuentwickeln. Es geht nicht anders. Wenn Sie ein neues Auto zum Beispiel kaufen, werden Sie auch nicht darauf hingewiesen, dass die Daten im Bordcomputer gespeichert werden. Welche Daten? Naja, wann Sie gefahren sind, wo Sie gefahren sind, wie schnell Sie gefahren sind, wie schnell Sie beschleunigt haben, wie stark Sie gebremst haben, wie viel Sitze im Fahrzeug besetzt waren, welche Zuladungen Sie hatten, wann Sie getankt haben, wie viel Sie getankt haben, Ihren Verbrauch, unendlich viele Daten, die sind im Fahrzeug gespeichert. Haben Sie darauf Zugriff? Nein. Wissen Sie, wer da was damit macht? Nein. Aber der Hersteller greift darauf zu, und wenn das Ding in der Werkstatt ist und selbst die Werkstatt das vielleicht gar nicht nutzt, aber in dem Moment, wo es ausgelesen wird, wird es auch zum Hersteller übertragen. Der hat ein riesiges Datenvolumen und weiß, wie sie mit ihrer Karre umgehen, die ihnen gehört, die nicht dem Hersteller gehört. Regt sich da einer drüber auf? Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Man muss sich das nur erstmal alles vor Augen führen. Es geht nicht, dass wir anonym, ohne in irgendeiner Art überwacht zu werden, auf der Welt existieren. Das ist längst vorbei. Es geht nur, dass wir unsere Rechte einfordern, dass wir wissen wollen, wissen müssen, wer uns überwacht, wie er uns überwacht, was er überwacht hat, dass wir ein Recht haben, diese Daten auch zu löschen, dass wir ein Recht haben, dass der Staat sagt, hier, okay, du kannst das überprüfen lassen von mir, dass das wirklich gelöscht worden ist. Nur auf dem Weg geht es. Wir müssen unser Sicherheits- und Datenbewusstsein so weit schärfen. Aber wir dürfen uns nicht ablenken lassen von solchen Schwachsinn, wie das da mit den Amazon-Alexa-Büchsen gemacht worden ist. Das ist einfach nur blöde. Anders kann ich es nicht sagen. Denn alle anderen Überwachungsmerkmale, die sich so eingebürgert haben, sind viel, viel bösartiger. Ja, Überwachung. Also die Gleichgültigkeit der Menschen gegenüber gezielte Überwachung, die ist schon erschreckend. Ist mir Folgendes passiert. Der Stammzuschauer weiß es ja, die Dummkopfbank hat gesagt, also Spenden darfst du auf deinem privaten Konto nicht sammeln, das ist eine gewerbliche Geschichte, das muss aufhören, fertig. Gut, daraufhin bin ich zur Comdirect gegangen. Comdirect habe ich vorher gezielt angefragt, ich bekomme aber so Spenden, hier, wie sieht das aus? Die haben gesagt, nee, kein Problem, alles klar. Ist so notiert, dokumentiert, fertig. Ja, PayPal. PayPal hat ja auch kein Problem damit. Die nehmen alles, egal von wem. Aber da hat man jetzt so ein Referenzkonto. Jetzt wollte ich aber das Referenzkonto, was ja früher bei der DKB war, die ja das nicht wollen, und das wollte ich jetzt ändern auf die Comdirect. Ja, das kann man ja direkt bei PayPal im Internetauftritt machen und so. Da hat er mir immer gesagt, dass es im Moment nicht möglich ist und ich sollte es später nochmal versuchen. So, jetzt habe ich ja 3-4 Wochen lang versucht, immer mit der gleichen Fehlermeldung, habe gesagt, Kind, das ist doch für ein Arsch, was ihr da macht. Kann doch nicht so sein. habe angerufen in der Hotline. Ja, ob ich es denn schon mal später nochmal versucht hätte. Ja, das Übliche, erstmal so nach dem Motto abwimmeln, Kunde doof und was weiß ich was. Dann, als ich hartnäckig war, wurde ich dann weitergestellt an irgendjemanden, der hat ein paar Mal nachgefragt und hat gesagt, ja, da ist folgendes Problem. Geben Sie mir mal die Kontonummer. Hab die Kontonummer gegeben. Dann hat er wieder irgendwo zurückgefragt und dann hat er gesagt, ja, wir haben folgendes herausgefunden. Diese Kontonummer ist eine recycelte Kontonummer. Die war schon mal vergeben. Das machen Banken so, wenn ein Konto nicht mehr existiert, dass sie nach einer gewissen Zeit diese Kontonummer wieder vergeben. Und das hat die Comdirect gemacht. Ja, und ich sage, und jetzt? Ja, das können Sie nicht anmelden. Das Konto bei PayPal steht noch auf einem anderen Namen, deswegen können Sie das nicht angeben. Ich sage aber, ich habe es doch nun. Ja, dann können wir da auch nichts machen. Habe ich dann weiter genervt und gemacht. Da hat er mich dann in die Sicherheitsabteilung weitergegeben. Da war eine Dame, die mir das dann auch nochmal alles so bestätigt hat. Und ich habe gesagt, und was verdammt nochmal kann ich jetzt machen? Ich bin da nicht daran schuld, dass irgendjemand bei euch das Konto nicht, was weiß ich was. Dann schreibt er noch an und sagt, du hör mal, da kommt einer, der sagt, du hast das Konto nicht mehr. Und wenn der sagt, okay, stimmt, ich leuchte das, dann ist alles okay. Nee, also das geht so nicht. Wäre ja wahrscheinlich Arbeit. Nein, der hat mir gesagt, Sie müssen uns nachweisen, dass das Ihr Konto ist. Ich sage, Kinder, das macht ihr doch, indem ihr mir da ein paar Cent überweist und irgendeine Nummer dazu schreibt. Und wenn ich diese paar Cent, wenn ich dann auf das Konto geguckt habe und kann euch das sagen, nein, aber in dem Fall geht das nicht. Ich sage, warum nicht? Ja, sind eben Ihre Bestimmungen, sind eben Ihre Vorschriften. Ich sage, ja, und wie kommen wir jetzt weiter? Ja, Sie müssten uns einen Kontoauszug von Ihrem Konto schicken und eine Kopie Ihres Ausweises. Ich sage, Moment, ich soll euch einem Scheiß, nee, das Scheiß habe ich nicht gesagt, einem amerikanischen Unternehmen eine Kopie meines Ausweises, ja, Vor- und Rückseite, zuschicken. Ich sage, ihr glaubt ihr doch wohl selbst nicht, oder? Ich war also wirklich erstmal geschockt. Ich habe gesagt, nee, also Kinder, so nicht. Was gibt's denn für eine andere Möglichkeit? Ja, es gibt keine. Entweder Sie machen das oder Sie müssen es eben sein lassen. Ja, da hatte ich erstmal, mit sowas habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also habe ich das Gespräch erstmal noch freundlich beendet. Und habe dann mal geguckt, wie denn das so nur aussieht. Und der Datenschutzbeauftragte unter www.datenschutzbeauftragte-info.de, der schreibt dazu, dass das Kopieren eines Personalausweises seit dem 15.07.2017 nach oder laut § 20 des Personalausweisgesetzes und § 18 des Passgesetzes geändert worden ist und unter bestimmten Umständen erlaubt ist. Also, früher durfte man überhaupt keine davon machen. Heute darf aber der Ausweisinhaber oder eine andere Person mit der Zustimmung des Ausweisinhabers die Ablichtung vornehmen. Die Ablichtung muss eindeutig und dauerhaft als Kopie erkennbar sein. Sobald die Ablichtung erstellt ist, ist die Verwendung unter den folgenden Voraussetzungen möglich. Nur der Ausweisinhaber darf die Kopie weitergeben, sofern personenbezogene Daten auf dem Personalausweis erhoben oder verarbeitet werden, darf dies nur mit Einwilligung des Ausweisinhabers geschehen. Ja, jetzt muss man erstmal wissen, was ist denn eine Ablichtung? Also, eine Ablichtung laut Gesetz heißt, dass es gar nicht so genau definiert ist, aber es ist in anderen Bereichen definiert worden, und zwar aus einer Gesetzesbegründung, will ich jetzt hier nicht vorlesen, geht hervor, dass die genannte Handlungsform Fotokopien, Fotografieren und Einscannen, gibt es auch Ausscannen und Scannen also, werden unter dem abstrakten Begriff des Ablichtens zusammengefasst. Das Ergebnis wird als Ablichtung bezeichnet. So, das heißt also, haben wir es. Also ein Foto davon machen, das scannen und fotokopieren. Dann stellt sich natürlich noch die Frage, wie stelle ich denn sicher, wenn ich jetzt also zum Beispiel eine Farbkopie machen würde von meinem Ausweis und würde die so weitergeben, das wäre strafbar, weil die nicht sofort als Kopie erkennbar ist. Aber wie stelle ich denn sicher, dass es als Kopie erkennbar ist? Und da hat der Gesetzgeber auch etwas dazu gesagt. Und zwar bekomme ich hier vom Datenschutzbeauftragten die Auskunft. Dies lässt sich beispielsweise dadurch erreichen, dass Sie in Monochromstufen, in Klammern zum Beispiel schwarz-weiß, erstellt oder nachträglich dauerhaft darauf umgestellt wird. Das heißt, die Farbe scannen und anschließend schwarz-weiß machen. Naja, Gesetzgeber eben. Eine andere Möglichkeit bestünde etwa darin, auf eine Fotokopie den deutlich sichtbaren Vermerk Kopie anzubringen. Ja, gut. Dann ist aber noch eine weitere Frage. Jetzt bin ich ja der Meinung, wenn jetzt irgendjemand tatsächlich von mir eine solche Ablichtung verlangt, dann muss der ja nicht unbedingt wissen, welche Augenfarbe ich habe und wie ich aussehe oder ähnliches. Und da ist die Frage, was kann ich machen? Und dann die Frage, ob man eine Ablichtung teilweise unkenntlich machen kann, also schwärzen kann zum Beispiel, sagt der Datenschutzbeauftragte, ja, unter gewissen Voraussetzungen, wer die Ablichtung und die darin enthaltenen Daten nur teilweise weitergeben möchte, darf all die Stellen, die er nicht preisgeben möchte, unkenntlich machen. Dies zum Beispiel durch Schwärzung aus datenschutzrechtlicher Perspektive ist dies natürlich sehr zu empfehlen. Also, mit diesem Wissen ausgestattet, habe ich dann wieder die Hotline angerufen, habe wieder gleich diese Sicherheitsabteilung verlangt und da war ein ziemlich pampiger, unhöflicher Rüpel am Telefon. Dem habe ich das freundlich vorgetragen, wie ich das mit seiner Kollegin am Nachmittag schon gemacht hatte und habe gesagt, so, gibt's einen anderen Weg aus Ihrer Sicht? Hat er gesagt, nö, entweder so oder gar nicht. Ich habe gesagt, gut, was wollen Sie denn von dem Ausweis alles haben? Mein Foto ist ja nun wirklich nicht von Belang für diese Kontogeschichte und meine Augenfarbe auch nicht und meine Größe auch nicht. Das werde ich dann schwärzen. Nein. Ich sage, wie nein? Nein, entweder wir bekommen eine komplette, vollständige Kopie oder es geht nicht. Ich sage, Sie können doch nicht von mir verlangen, dass ich Ihnen mein Foto schicke und meine Augenfarbe und was weiß ich was. Es reicht doch, wenn Sie das, die für Sie relevanten Daten da haben. Nein. Ich habe gesagt, ihr seid vielleicht ein scheiß amerikanischer Laden. Und habe aufgelegt. Nee, wir haben noch ein bisschen rumgeplänkelt, aber das habe ich ihm dann am Ende doch gesagt. Das heißt also, ich werde hier aufgefordert, etwas zu tun gegen meinen Willen, gegen Sinn und Verstand. Und irgendwo ist dies ja auch eine Art, na fast Nötigung. Gut, kann man nicht sagen, weil ich kann ja sagen, ihr könnt mich mal gern haben. Aber mit der Marktmacht, die PayPal mittlerweile hat, sollte man auch erzwingen können, dass man dort ein Konto hat. Aber die Anne Springer hat ja anderes zu tun, die muss ja auf Amazon schimpfen. Also, Situation, so sieht sie aus. PayPal verlangt mit der großkotzigen Selbstgerechtigkeit amerikanischer Unternehmen von mir, dass ich eine Kopie meines Ausweises anfertige und ihnen die zuschicke und natürlich einen Kontoauszug, obwohl es viele andere Möglichkeiten gibt, da etwas zu machen. Ja, da war natürlich erstmal die Überlegung, muss, soll, kann, will, brauche ich das? Naja, schön wäre es schon, weil ich einmal von dieser DKB-Bank weg will, die keine Spenden oder sowas haben wollen, weil das ist nichts privat. Mein Hobby ist also nicht privat. Die sind ja genauso dumm und selbstgerecht. Und was mache ich jetzt? Ja, und da ist mir eine geniale Idee gekommen. Bevor ich jetzt irgendwelche Datenschutzbeauftragte auf diese Spur hetze und ich weiß, was da passiert, werde ich was anderes machen. Vielleicht hört ja jemand zu von PayPal und versucht das dann zu verhindern. Aber ich habe im Januar einen neuen Ausweis, weil ich Experimente machen wollte, muss ich ganz ehrlich sagen, bekommen. So ein kleines Plastikkärtchen. Ich habe vorher noch diesen doppelt so großen grauen Lappen gehabt. Und für den Fall, dass ich sowas verliere, habe ich natürlich Ablichtungen gemacht, unerlaubterweise. Oder schon danach, weiß ich nicht, ist mir ziemlich wurscht, die ich nur bei mir gehabt habe für den Fall, dass ich mal verliere, da kann ich Kopien nehmen, kann sagen, guckst du hier, melde an, so sah der mal aus, jetzt ist er weg, gib mir neuen. Und ja, diese Kopie habe ich noch. Und da mein Alter noch gültig gewesen wäre, bis 11.2019, habe ich mir gedacht, dann schicke ich einfach PayPal die Kopie von meinem auf der Kopie gültigen, aber mittlerweile nicht mehr gültigen Ausweis. Mal sehen, was dann passiert. Ob die das raffen oder ob die in ihrer großkotzigen Arroganz einfach sagen, naja, jetzt hat er es ja doch gemacht, Ausweis hierher geschickt und das Ding dann irgendwo speichert oder sonst wo. Anfangen können sie ja nur nichts mehr damit, weil der Alte hat ja, ich habe ihn zwar noch, aber da wurde ja eine Ecke abgeschnitten. Wahrscheinlich haben die mich angeguckt, haben gesagt, soll so ähnlich aussehen oder was. Und ja, jetzt will ich mal sehen, was dann passiert. Es ist für mich irgendwo eine bodenlose Dreistigkeit, eine Frechheit, so etwas von einer Firma. Mehr ist es ja nicht. Eine Firma, die in Luxemburg eine Banklizenz hat, so etwas zu verlangen. Gut, Banken haben sicherlich in irgendeiner Art noch Sonderrechte bezüglich dieser Personalausweisgeschichte in Kopie, Behörden sowieso, aber die haben auch kein Recht auf meine Augenfarbe und meine Körpergröße sowas. Also muss man sich darüber im Klaren sein. Also da gibt es auch immer noch deutliche Einschränkungen. Naja, gut, ich werde mal den Weg der Verarschung gehen, denn ich fühle mich ja genauso irgendwo so ein bisschen dominiert von irgendwelchen großkotzigen Ami-Unternehmen. Was mir aufgefallen ist, so in der letzten Zeit bei Amazon, da werde ich jedes Mal, wenn ich mich anmelde, soll ich mich nochmal anmelden, dass ich irgendwie ein Konto eröffne und dass ich eine Monatsrechnung bekomme und dass ich, irgendwelche Vorteile habe und so weiter und so weiter. Ich habe gesagt, verdammte Hacke, was ist denn das jetzt eigentlich? Warum wollen die mir das unbedingt da aufs Auge drücken? Es ist doch alles gut so. Ja. Und dann habe ich mal versucht, ein bisschen zu recherchieren. Also, es ist ja so, wenn ich als Privatmann, der ich ja nun bin, etwas kaufe bei irgendeiner Firma und es kommt nicht an, ist die Firma im Obligo. Das heißt, die müssen es nochmal schicken oder müssen mir nachweisen, dass ich es empfangen habe. Wenn die diesen Nachweis haben, okay, wenn nicht, dann haben sie mit Zitronen gehandelt. Wenn ich aber jetzt mich Amazon gegenüber quasi mit einem Konto als Selbstständiger ausgebe, nicht als jemand, der ein Gewerbe hat, nicht als jemand, der in Deutschland in irgendeiner Art als Selbstständiger agiert, sondern bei denen ist es irgendeine Sonderform, aber dann werde ich im Grunde genommen behandelt wie jemand, der ein Gewerbe hat, der irgendwo, was weiß ich was, monatlich eine Rechnung bekommt, die Mehrwertsteuer bekommt er ausgewiesen auf der Rechnung, was sowieso obligatorisch und gang und gäbe ist, was ja auch jeder Privatmann verlangen kann und lauter solche wunderbaren Mätzchen. So, und was passiert denn dann? In dem Moment, wo ein Paket abgeschickt wird von einer Firma, geht das Risiko sofort auf den Kunden, auf mich über. Das heißt also, der gibt das Paket bei der Post ab, muss noch nicht einmal den Nachweis erbringen, noch keine Tracking-Nummer oder sonst etwas. Und wenn es bei mir nicht ankommt, ist es eben weg. Ich bekomme keinen Ersatz, keine Erstattung. Nichts, gar nichts. Ich bin aufs Goodwill von dem Lieferanten angewiesen. Da wollte ich nur mal darauf hinweisen, also das sollte man sich wirklich gut überlegen, ob man auf sowas eingeht. Übrigens bei eBay, die fangen jetzt auch schon so an, in dieser Richtung irgendwas so zu machen. Nochmal. Da gibt es so viele Informationen im Internet. Die Bundesnetzagentur, die hat im vergangenen Jahr mehr als 12.000 Beschwerden bekommen über den gesamten Transportbereich, Post und so weiter, Pakete, die verloren gegangen sind oder ähnliche Sachen. Ich habe ja auch darüber berichtet, was für eine Sauerei da gemacht worden ist. UPS und Hermes war das, glaube ich, die behauptet haben, sie sei da gewesen, waren nicht da. Gut, ich habe die Ware bekommen, darum geht's also nicht. Aber viele beschweren sich, dass sie die Ware nicht bekommen haben. Hört auf damit, euch irgendwo zu beschweren. Wenn ihr das bei einem Händler gekauft habt, bei einem selbstständigen Händler, der also angemeldet ist bei Amazon oder bei eBay oder wo auch immer ihr euren Krempel herkauft und ihr seid Privatmann und bleibt das bitte schön, dann könnt ihr sagen, habe ich nicht bekommen, schickst du neu oder schickst du Geld. Und damit seid ihr immer im Recht, es sei denn, ihr weist das nach. Ich weiß von einigen Händlern, dass da Sausäcke dabei sind, Privatleute, natürlich die Ausnahme, die irgendwie, was weiß ich was, die Tür nicht aufmachen und dann wird das abgegeben beim Nachbar oder bei irgendjemand anders. Und hinterher behaupten sie, sie hätten es nicht bekommen, obwohl der Nachbar ihm das selbstverständlich gegeben hat. Aber da kein Nachweis da ist, dass der Empfänger das bekommen hat, sind die im Recht. Es sind Gerichtsurteile wirklich in Masse gewesen. Also, das ist jetzt kein Geschäftsmodell, so etwas zu machen, denn es ist unehrlich und man macht es einfach nicht. Aber ich will nur damit sagen, es ist wirklich so, wenn ich die Sendung nicht erhalten habe und ich nicht unterschrieben habe oder Ehepartner oder Lebenspartner, wie das heute heißt, oder direkter Verwandter, Tochter, Sohn oder sowas, dann kann der Händler nichts machen. Also, lasst euch nicht einreden, dass ihr irgendwo ein Konto habt, irgendwo eine Monatsrechnung und ihr kriegt dann eine Rechnung mit Mehrwertsteuer, die kein Schwein braucht als Privatmann. Vielleicht doch für manche Sachen. Und so weiter. Macht es nicht. Es wird hier Risiko verlagert über diese Plattformen von dem Lieferanten auf den Endkunden. Also, das ist eine ziemlich hinterfotzige Art und Weise, um so etwas auf die Reihe zu kriegen. So, das hat alles irgendwo mit Datenschutz zu tun gehabt, was wir da bis jetzt besprochen haben oder was ich erzählt habe. Das ist alles irgendwo in irgendeiner Art durch diese Technik, durch diese Technologie entstanden. Das gab es vorher nicht. Jetzt kommen wir mal zu einem reinen Computerthema. Auch wenn es Räder hat. Elektroauto. Ich verfolge diese Diskussion seit langem und meine Meinung ist, an dem Elektroauto führt kein Weg vorbei. Und Hans-Werner Sinn, die einen oder anderen kennen ihn wahrscheinlich noch, Hans-Werner Sinn war ja mal lange Zeit der Leiter des IFO-Instituts in München. So, und dieser Hans-Werner Sinn hat jetzt mit zwei anderen Kollegen ein Buch geschrieben und einige Pamphlete veröffentlicht, dass der Diesel im Grunde genommen besser ist, ökologisch betrachtet, als das Elektroauto. Diese Studie zur Umweltbilanz von Elektroautos, die ist also so etwas von hanebüchen, die ist so etwas von dumm, da kann ich ja eigentlich fast gar nichts Gutes daran finden, nicht mal vom Ansatz her. Die Co-Autoren von ihm, das ist der Hans-Dieter Karl und Christoph Buchal, die vernichten im Grunde genommen die Idee des Elektroautos in ihrem Buch und loben den modernen Dieselmotor über alle Maßen. Die sagen also, der CO2-Ausstoß des batterieelektrischen Autos liegt beim heutigen Energiemix in Deutschland und unter Berücksichtigung des Energieaufwands bei der Batterieproduktion nur im günstigsten Fall auf einem mit dem Dieselmotor vergleichbaren Wert. Im schlechtesten Fall würde das E-Auto sogar 28% mehr CO2 verursachen als ein Diesel. Ja, hört sich erstmal wunderschön an. Also, mal abgesehen davon, dass andere Expertisen vorliegen, zum Beispiel vom Fraunhofer-Institut, dem ich wesentlich mehr Sachverstand zutraue und überhaupt wesentlich mehr glaube, die genau das Gegenteil sagen, müssen wir aber hier mal ein bisschen was korrigieren. Also das, was Sinn da sagt, das erscheint mir abstrus. Denn das, was er macht, das sind einfach nur miese Tricks. Denn das ganze Thema Auto ist natürlich nicht einfach. Und man kann nicht einfach irgendwie jetzt etwas berechnen, was besser oder was schlechter ist. Man muss es in vielen Aspekten analysieren und diese ganzen Aspekte dann auch gewichtet zusammenführen. Wenn er sagt, wir rechnen jetzt mal bei dem Auto, einfach mal, er hat verglichen Tesla Modell 3 und einen Mercedes C220 Diesel und hat dafür diese NEFZ-Laborwerte verglichen. Dass das ja alles Märchenwerte sind, das wissen wir ja, denn diese NFZ-Werte, ja, wer die heute noch anwendet, der hat einen an der Waffel, meine ich mal. Die sind ja nicht real, das weiß doch jeder. Die Autos, die wir früher gekauft haben, da standen immer Verbräuche drin, die geschönt waren, die selbst gestrickt waren, da wurden die Reifen mit erhöhtem Luftdruck gemacht, da wurde ohne Gegenwind gefahren, da wurde mit, was weiß ich was, nur mit bestimmten Geschwindigkeiten gefahren und so weiter und so weiter. Das sind geschönte, absolut geschönte Werte. Die legt ja aber zugrunde. Das ist die eine Geschichte. Also keine realen Werte, so wie sie heute gefordert werden, dass man wirklich das Auto in die Realität fährt und dann mal gucken muss, wie viel tatsächlich verbraucht wird. Und dann daraus ausrechnen, wie hoch CO2-Belastung wird. So, diese wesentlich besseren Standards, diese WLTP und EPA, so wo empirisch Verbrauchswerte ermittelt werden, das interessiert ihn offensichtlich überhaupt nicht. Das ist die eine Geschichte. Dann sagt Zinn aber, dass eine Lebensdauer einer solchen Batterie etwa 150.000 Kilometer beträgt. Das heißt, bei diesem Tesla, den er da hatte, wären das so etwa 300 mal Aufladen der Batterie, also Ladezyklen eigentlich, Laden und Entladen. Man kann sie erst aufladen, wenn es entladen ist. Das ist aber so absurd, weil diese dort zum Einsatz kommenden Batterietypen das Zehnfache von dem erreichen, also nicht 300 mal, sondern 3000 mal. Also einfach nur aus der, irgendwo aus dem Märchenland geholt und hat nichts mit Realität zu tun. Wo das herkommt, diese 300 Zyklen, weiß auch keiner. Ich habe mal versucht, da irgendwas Informationen dazu zu bekommen. Gibt es einfach nicht. Die Fachleute sagen, 3000 Ladezyklen sind durchaus realistisch. So, dann muss man auch noch nicht nur von der zehnfach höheren Lebensdauer ausgehen von diesen Batterien, sondern dann muss man auch noch die Reichweite haben. Also er geht da nur von einer wesentlich geringeren Reichweite aus, von, ich glaube, 300 Kilometer, wobei 500 Kilometer real sind bei diesen Fahrzeugen. Und wenn man das dann rechnet mit 3000 Ladezyklen, dann sind wir auf 1,5 Millionen Kilometer und nicht 150.000. Also hanebüchen ist geschönt, wenn man das sagen würde. So, dazu kommt aber, dass diese Batterien in dem Tesla zum Beispiel auch noch ein zweites Leben erhalten. Also in Hausspeicheranlagen für Solaranlagen als Zwischenspeicher und auch bei Stromnetzen lokal werden die als Zwischenspeicher eingesetzt. Das unterschlägt er komplett und vollkommen. Und dann rechnet er diesen Energieaufwand für die Batterie einfach auf das Auto oben drauf und das, was aber bei dem Elektroauto alles wegfällt, das ist der Motor, das ist der Antriebsstrang, also Kardanwelle, das sind die Antriebswellen, das sind alles, was dazugehört, selbst alle Nebenaggregate oder sowas, die existieren bei ihm gar nicht, wenn er den Energieaufwand zur Herstellung eines solchen Fahrzeuges zugrunde legt. Und das heißt mit anderen Worten, er rechnet also ein leeres dieselgetriebenes Auto, wenn es den Motoren, Getriebe und ähnlichen Krempel dann hätte, gegen ein Elektroauto und rechnet dort aber die Herstellung eines Akkus rein, reduziert ihn auf ein Zehntel der Lebensdauer und ein Leben nach dem Autoleben ignoriert er ebenfalls vollkommen. Wenn man mich jetzt fragen würde, müsste ich sagen, das Erste, was mir eingefallen ist, aber was der Hans-Werner Sinn auf gar keinen Fall gemacht hat, das ist, dass da irgendjemand Geld von der Industrie bekommen hat und dann ein Buch geschrieben hat, damit die Diesel noch lange, lange, lange weiterfahren und das Geld bei diesen unseriösen, betrügerischen Firmen, die Absprachen getroffen haben, dass man den Diesel nicht weiterentwickelt, geheime Absprachen zur zum Stagnieren der Forschung und den Fortschritt in Schadstofftechnologie, dass man daraus weiterhin viel, viel, viel Gewinn ziehen kann. Also die Emissionen, das, was er da vergleicht, was er da ausrechnet, ist grotesk, es ist falsch, es ist für mich, von dem Empfinden nach, eine Lüge. Wenn man sich über diese Thematik etwas näher informieren will, sollte man doch mal so Studien von dem Paul Scherrer vom Fraunhofer ICCT im Internet suchen und auch Fraunhofer Gesellschaft für Energiewirtschaft und Ähnliches. Die haben da sehr seriöse und sehr tiefgründige Überlegungen angestellt und Untersuchungen durchgeführt und die kommen zu einem vollkommen anderen Ergebnis. Das Dieselauto ist vorbei und der Elektroantrieb, dem gehört die Zukunft. Wenn wir zum Beispiel mal nach Norwegen sehen, in Norwegen, da sind schon die Hälfte der Fahrzeuge, der Neukauffahrzeuge, Elektroautos. Muss man sich vorstellen. Die zeigen uns also, dass es geht, wie es geht. Gut, man kann Norwegen nicht unbedingt jetzt direkt mal mit uns vergleichen. Und ich glaube, es waren über 58%, die im März dieses Jahres gekauft worden sind, der Fahrzeuge, waren Elektrofahrzeuge. Also 2025 soll in Norwegen keine Neuzulassung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren mehr möglich sein. Und gut, Norwegen ist ja nun eine ganz besondere Geschichte. Da hat man Windenergie bis was weiß ich wohin. Die haben sehr, sehr früh angefangen, auf Großparkplätzen überall Elektroladestationen zu montieren. Da gibt es also Parkplätze. Genauso viel wie Parkplätze da sind, sind auch Ladestellen da. Wie sagt man denn dazu? Ladestationen, hört sich ein bisschen großkotzig an. Dann hat sich etwas getan und es geht. Schweden und Dänemark, die wollen erst 2030 nachziehen und wollen die Zulassung von Verbrennungsmotoren zu dem Zeitpunkt untersagen. Aber es tut sich etwas. Nur bei uns tut sich eben nichts. Da sind wir natürlich wieder bei Greta Thunberg. Aber da wollen wir heute gar nicht darauf eingehen, denn da muss etwas geschehen. Unsere alte Politikerkaste, diese verknöcherten, auch im Gehirn verknöcherten und dem ja, Neuland, dem digitalen Neuland nicht zugetanen, ach, die Frau Beer fällt mir in dem Moment ein, diese Digitalstaatsministerin, das ist doch wunderbar. Diese Frau, die ist so gut drauf, die hat letztens wieder gesagt, wir halten an unserer Rohrpost fest im Ministerium. Die wird jetzt erneuert, gewartet und abgedatet. Denn die Rohrpost ist das günstigste und sicherste. Eine Staatsministerin für Digitalisierung. Ja. Und das will sie so lange weiter betreiben, bis man irgendwann einmal eine digitale Vernetzung hat, über die man diese Kommunikation durchführt. Ja. Ich müsste eigentlich mal im Ministerium vorbeigucken, ob die Bär tatsächlich noch eine Schreibmaschine hat, wo sie erstmal das schreibt, was sie ihrem Nachbarbüro da mitteilen will, das dann in Rohrposthülse steckt, die Rohrpost losschickt, der andere nimmt das raus und liest das. Kinders, brauchen wir solche Politiker? So. Ja, Technik. Technik ist was Feines. Technik macht Spaß, vor allen Dingen dann, wenn man es versteht. Deswegen haben Politiker auch keinen Spaß an Technik. Zumindest nicht an Computertechnik, habe ich den Eindruck. Ob es wirklich so ist, das weiß ich natürlich nicht, überhaupt nicht. Die Fraunhofer waren ja schon zweimal angesprochen worden. Da gibt es etwas, sie haben einen 3D-Drucker entwickelt, und zwar die IWU. Die haben den auf der Hannover Messe ausgestellt. Das ist ein Teil, das ist ja so schnell wie bisher kaum ein anderes. Der druckt in einem Schmelzschichtungsverfahren, kleine Figuren zum Beispiel oder sowas oder auch größere Sachen, industrielle Anwendungen, Ersatzteile, alles was da so ist und in einer Geschwindigkeit, die es bisher in dieser Art nicht gegeben hat. Allerdings, das Ding ist, naja, ein Monster muss man eigentlich sagen, das kann man sich so zu Hause nicht hinstellen. Es ist übermannshoch, ist also richtig massiv aus Metallträgern und der Kunststoff, der wird im Extruder geschmolzen, wie das so üblicherweise ist, und schichtweise aufgebracht. Aber der Druckkopf bewegt sich nur noch hoch und runter. Der restliche Drucker, der bewegt sich als Plattform, auf dem das Objekt aufgebaut wird. Er steht auf 6 Beinen. die über Gewindestangen bewegt werden. Und ja, wie können Sie sich das vorstellen? Wahrscheinlich haben Sie schon mal so einen Flugsimulator gesehen, der beim Pilotentraining verwendet wird. Das ist ja auch so irgend so eine Kapsel und da sind so Beine dran und da bewegt er sich, kippt und neigt sich und nach vorn, nach hinten. So ungefähr sieht das Ding aus, auch wenn es ein bisschen andere Technologie ist. Der Tisch, der kann also in bis zu 45 Grad gekippt werden und kann natürlich in jeder die Richtung sehr schnell bewegt werden. Man spricht also da diese Parallelkinematik auf der Bauplattform, die kann mit einer sehr hohen Geschwindigkeit zum Druckkopf bewegt werden, viel schneller, als man das bisher mit dem Druckkopf gemacht hat oder machen konnte, weiß ich nicht. Aber da tut sich also im Grunde genommen etwas. Hier wird eigentlich kein Kunststofffilament, sondern Granulat verwendet, weil es günstiger ist. Und dieses Granulat, das wird im Extruder geschmolzen, wie das Kunststofffilament ebenfalls auch, und dann unter sehr hohem Druck aufgebracht. Können verschiedene Kunststoffe, darunter auch Elastomere, Polypropylen, Polyamid, Kohlenstofffasern und so weiter, also alles, was so thermoplastische Elastomere sind, die können benutzt werden, um bestimmte Produkte herzustellen, zu drucken. Die können auch zum Beispiel Endlosfasern aus Kohlenstoff damit drucken. Und das kann auch auf unterschiedliche Materialien gedruckt werden. Also man kann zum Beispiel Kunststoffteile auf Stoffe drucken oder auf Metallteile drucken. Und man kann auch Stoff drucken. Und die Druckgeschwindigkeit, die beträgt bis zu 1 Meter pro Sekunde. Für ein 30 cm hohes Bauteil hat der Drucker auf der Messe bei einer Demo weniger als 20 Minuten gebraucht. Und das ist schon enorm. Also der Drucker ist natürlich nicht für den Privatmann gedacht, einmal von der Größe noch vom Preis her, den haben sie aber nicht verraten, aber in der Industrie. Damit kann man also zum Beispiel Werkzeuge herstellen, die benötigt werden oder Kleinserienfertigung oder was auch immer. Denn man braucht hier im Grunde genommen nichts anderes als die Daten, die notwendig sind, um den Drucker zu steuern. Dann stellt man einmal irgendwo einen Drucker hin und genügend Rohmaterial, Granulat oder was auch immer. So, und dann kann man alles das, was man braucht, an Material, an Einzelteilen, an Werkzeugen, um das zusammenzubauen, zu warten, kann man sehr schnell selbst drucken. Also 3D-Druck ist noch lange nicht ausgereizt. Und was sich hier tut, ja, einer der Entwickler hat gesagt, man muss sich nur mal vorstellen, wenn wir irgendwann auf dem Mars sind und da braucht jemand einen 17er Ring, der kann sich den eben schnell drucken, weil würde er von der Erde kommen, müsste er ein halbes Jahr warten. Das wäre nicht so gut. Also es ist eine Technik für die Zukunft, die sicherlich auch auf der Erde in vielen Bereichen, in der Industrie, in der Großindustrie zum Einsatz kommen wird und auch bei der Herstellung von Ersatzteilen von Produkten, die es nicht mehr gibt, wenn man also ein altes Auto hat oder irgendeine andere Maschine, vielleicht eine Waschmaschine oder sonst was, und man hat die Daten davon und es kann dann innerhalb von einer halben Stunde das Ersatzteil gedruckt werden, ja, dann kann man im Grunde genommen darauf warten, wenn man so einen Drucker irgendwo hätte, fährt man dahin, sagt, du, pass auf, das und das, so und so, ich habe hier die Daten da rein. Ähnlich, als würde ich zu irgendeinem Laden fahren mit dem USB-Stick und druck mir meine Fotos aus. So ungefähr könnte das hier aussehen. Eine Technologie, die sicherlich große Zukunft hat und interessant ist und Spaß macht. Mehr als das dumme Datenschutzgerödel, was wir da haben. Aber was eben notwendig ist, damit wir wissen, was auf uns zukommt und wer uns hier alles ausspähen, abhorchen und was weiß ich auch immer will. Ja. Das war's für heute gewesen sein. Also, Ostern. Ich war Ostern in der freien Natur, hatte mir nochmal den Kopter geholt und wollte mal sehen, ob das wirklich stimmt mit diesen 8 Kilometern. Ich habe zwar so direkt, war auch ein bisschen zu faul dafür, keine 8 Kilometer Strecke gefunden. Ist ja auch irrelevant. Ich darf hier nur auf Sicht fliegen in Deutschland mit solchen Sachen. Aber ich habe zumindest 3 Kilometer Entfernung gehabt. Sicht, ich konnte zwar nichts mehr sehen. Mit 20-fach Zoom mit einer Kamera konnte man noch erahnen, dass ich da in der Entfernung bin. Aber gucken Sie rein, kommt am Montag, also heute in einer Woche, dieser Beitrag in dem neuen Video. Und da sollten Sie dann wirklich mal sehen, ob es funktioniert, dass man über diese Entfernung einen Kopter steuern kann, ob man Bild übertragen kann und so weiter. Diese Technologie hat mich interessiert und ich will Ihnen zeigen, ob es machbar ist oder nicht. Mehr verrate ich nicht. So, dann schauen Sie bitte in den Shop hinein. Ich bedanke mich auch bei den Spendern, die vergangene Woche noch ein paar Spenden auf den Weg geschickt haben. Und denk bitte daran, dass wir diesen ganzen Krempel wirklich nur aus Spenden und einen kleinen Teil auch aus dem Verkauf des Shops, aus der Provision daraus finanzieren. Und wir leben von unseren Zuschauern, nicht von der Industrie. In CC2TV hat es noch nicht einmal ein bezahltes oder geschenktes Produkt gegeben, was vorgestellt wurde, oder es wurde alles anonym gekauft. Selbst bei eBay wurde es anonym gekauft. Also, wir leben davon, und wenn Sie wollen, dass es so weitergeht, vielleicht denken Sie irgendwann mal an eine kleine Spende, da würde ich mich sehr darüber freuen und würde Sie dann mit neuen Beiträgen erfreuen. Das war's für heute. Ich tue den Daumen nach oben, sage immer ein Bit übrig behalten, so wie wir das früher immer gemacht haben, und bis in 2 Wochen oder bis kommenden Montag die Geschichte mit dem Kopter. Und tschüss.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.